Sie machten keinen Hehl daraus, dass sie Juvet um seinen Schweizer Pass beneideten, für den sie ihn oft verhöhnt hatten. Direktor Waldmeier war heftig und hochfahrend, dann wieder nervös und vorsichtig. Sein Optimismus war versiegt. Juvet bemerkte, dass er sein Parteiabzeichen nur mehr bei offiziellen Anlässen trug. Hoffmann, der NS-Kämpfer der ersten Stunde, war gebrochen. In ihm war eine Wandlung vorgegangen, seit sein Sohn beim Marsch auf Moskau gefallen war. Niemand durfte ihn auf den Krieg ansprechen. Die Verwundeten, die aus dem Gefecht zurückkamen, erzählten andere Dinge als die Presse. Von ungeheuren Verlusten berichteten sie, von barbarischem Gemetzel und von Gegnern, die mehr an ihre Sache glaubten als sie selber. Im April 1942 kam Weinmann, der kleinwüchsige Oberbuchhalter des Betriebs, von der Ostfront auf Urlaub. Juvet fand ihn jeder Zuversicht beraubt. Deutschland müsse sich hoffnungslos bei dieser Wahnsinnsunternehmung verbluten. Die Macht der Russen sei völlig ungebrochen und er könne nicht begreifen, wozu dieser Krieg noch gut sein sollte. Im Kontrast zur freudlosen Wirklichkeit tat die Kriegspropaganda alles, um dem Glauben an Sinn und Sieg wie auch dem Hass auf den Feind immer neue Kraft zu verleihen. Gerhard Starke, der als Kriegsberichter dem Feldheer im Osten zugeteilt war, war zwar überzeugt, dass es zwischen der nationalsozialistischen Herrschaft und einem bolschewistischen Schreckensreich keine Alternative gab, niemals gab er Anlass, an seiner Linientreue zu zweifeln. Dennoch übersah er nicht, dass die Methoden des Vernichtungskrieges jenem Feindbild entsprachen, das er selbst täglich vom Reich der sowjetischen Bestien malte. Während er von der bolschewistischen Ausplünderung schrieb, sah er den eigenen Truppen beim Plündern und Morden zu.